Ich spreche mit Suzanne Alsabach über ihr Buch Vulvina, intersektional, Körpermacht Empowerment. Und zuallererst würde ich dich gern fragen, also es ist für mich irgendwie ungewöhnlich, dass man mit zwei Namen auf einem Buch auftaucht. Du hast dann auch ein AKA mitstehen, Ella Berlin. Wie kommst du denn zu diesem AKA und warum steht es auf deinem Buch drauf?
Also tatsächlich ist dieser kleine Hinweis, den du da gerade gibst, eigentlich der Grund, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe. Nämlich, um dieses AKA endlich aufzulösen und dieses Pseudonym Ella Berlin, was ich vor 12 Jahren gewählt habe, öffentlich zu machen und ja, damit eben klarzustellen, dass ich die gleiche Person bin wie Ella Berlin.
Inwiefern gab es denn davor da Unwissenheit oder Unstimmigkeiten dazu?
Ich habe vor 14 Jahren, das Wort Vulvina entwickelt und habe das unter dem Pseudonym Ella Berlin veröffentlicht, aus unterschiedlichen Gründen. Und dieses Wort Vulvina hat sich sehr stark verbreitet und überall sozusagen in allen, im ganzen deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, also auch Österreich, Schweiz, Deutschland, sowieso überall bundesweit, gibt es immer wieder Dinge, die ich höre im Kontext Vulvina. Für alle ist immer dieser Name Ella Berlin sozusagen die GründerInnenfigur gewesen. Also ob Ella Berlin eine Einzelperson war, ich habe auch schon mal Fragen gehört, ist das eigentlich ein KünstlerInnenkollektiv oder wer ist das und so. Aber das halt Vulvina von Ella Berlin sozusagen ausgedacht und vorgeschlagen wurde. Das ist so das, was die Menschen wissen, die sich damit beschäftigen. Und das war für mich auch am Anfang total okay, weil ich wollte das Wort veröffentlichen. Mir war das nicht so wichtig, dass ich da jetzt im Kontext des Wortes sichtbar war. Und das hat sich aber verändert, weil ich gemerkt habe, dass die Sichtbarkeit eine Würdigung meiner eigenen Arbeit ist und eine Wertschätzung und dass diese Würdigung und Wertschätzung ansonsten auch nicht geschieht. Also viele Menschen haben das Wort genutzt, haben damit sogar Unternehmen gegründet, also Dinge gemacht rund um das Wort, um Geld zu verdienen zum Beispiel und keine Credits gegeben, also nicht erwähnt, worum es geht und so weiter. Und gerade im Kontext intersektionalitätssensibler und rassismuskritischer Arbeit ist Sichtbarkeit einfach total wichtig. Und da das Wort bzw. die ganze Geschichte sehr stark in einem Kontext steht von Menschen mit Intersektionalität und Rassismuserfahrung und in diesem Rahmen auch entwickelt wurde, war es mir einfach jetzt wichtig, sozusagen das aufzulösen.
Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der ja sehr prägnant auch auf dem Cover ist, intersektional, also Vulvina intersektional. Und du hast ja in der Vergangenheit, wie du schon gesagt hast, sexualpädagogisch gearbeitet. Und der Begriff intersektionale Sexualpädagogik kommt da auch ganz oft vor. Wie gestaltet sich das für dich? Und was ist genau das Intersektionale an der intersektionalen Sexualpädagogik?
Das, was das Buch deutlich macht und darstellt und das, was mir schon immer klar ist und was auch in der Arbeit mit rassifizierten Mädchen, inter-, nicht-binären, trans- und agender-Jugendlichen immer wieder bestätigt wurde, ist einfach, wie wichtig und relevant der Kontakt zum eigenen Körper, zur eigenen Identität, Sexualität, also sexuellen Identität natürlich auch, und zum eigenen Richtigsein sozusagen, also so für sich genau so gut sein, wie man ist, wie relevant das ist, gerade im Kontext gesellschaftlicher Mehrfachmarginalisierung. Und das ist, glaube ich, eine Basis, die sehr, sehr vielen Menschen, die keine Rassismuserfahrung machen, also sehr vielen weißen KollegInnen in der Gänze nicht so bewusst ist einfach. Und deswegen basiert mein Ansatz nochmal sehr viel mehr darauf, erstmal anzunehmen und anzuerkennen, dass der eigene Körper genau so richtig ist, wie er eben ist, und dass wir das auch erstmal anerkennen und kennenlernen. Das bedeutet eben auch zum Beispiel ein Auflösen von Mythen. Es ist eine Unmenge an Mythen, an patriarchalen Mythen zum Beispiel, an Körpern, Körpermarkierungen sozusagen gekoppelt. Und da gehe ich zum Beispiel auch in dem Buch sehr drauf ein.
In dem Buch gehst du ja im ersten Teil eben genau auf die Intersektionalität ein und dann im zweiten auf das Wort Vulvina. In der Einführung zu dem Wort gehst du sehr stark darauf ein, dass Vulvina eine Art Lücke füllt, die existiert hat als Wort. Welche Lücke ist das denn?
Es ist eigentlich eine Lücke, die Selbstermächtigung möglich macht. Und die von Menschen, die zum Beispiel nur auf einer Achse diskriminiert werden, leichter zu schließen ist, als für Menschen, die auf mehreren Ebenen diskriminiert werden. Also die Selbstermächtigung über den eigenen Körper. Es geht sehr viel damit um, dass wir nur denken können, wofür wir Worte haben und dass die zurzeit existierenden Worte den Körper eigentlich verpflücken und auch sehr, sehr entwürdigend sind. Und also eigentlich ist es so, dass das sozusagen in den sexualpädagogischen Workshops sichtbar geworden ist, dass es keine existierenden Worte, die wirklich Selbstermächtigung ermöglichen, gibt. Also dass die jedenfalls nicht den Jugendlichen zur Verfügung standen, den rassifizierten Jugendlichen mit Intersektionalitätserfahrung. Und ich habe mit wirklich sehr, sehr, sehr vielen, also mehreren tausend Jugendlichen gearbeitet. Und dass eben wichtig ist, sowohl ein Wort zu haben, was das gesamte Genital benennt, also nicht ein Außen und ein Innen sozusagen auseinanderschneidet künstlich, sondern dass die Gesamtheit erfasst und nicht diskriminiert. Das Wort Scheide bzw. Vagina ist halt ultra gewaltvoll, wenn man da wirklich ein bisschen tiefer reinschaut. Aber das sind halt die Worte, die immer noch fast ausschließlich oder auf jeden Fall zumeist genutzt werden in der Sexualpädagogik. Und die sind halt im Ursprung diskriminierend und gewaltvoll. Und das ist sehr, sehr, sehr vielen Menschen sehr bewusst.
Du hast dieses Wort mit den vielen tausend Jugendlichen, wie du gerade gesagt hast, dann verwendet. Was hast du denn genau bei den Jugendlichen dann beobachtet durch diese Änderung oder dadurch, dass du ihnen dieses Wort zur Verfügung gestellt hast?
Also es ist so gewesen, dass wir immer am Anfang so eine Runde gemacht haben und ein Wort für den Workshop gesucht haben. Und mir ging es wirklich in dem Workshop, das war ja das Tolle, ich habe zwar in Unterrichtszeit gearbeitet. Also ich habe zum Beispiel 3 Tage mit einer Gruppe von Jugendlichen gearbeitet, aber ich musste keine Noten geben. Das heißt, ich konnte wirklich das Unterrichtsziel, nämlich, dass ein guter oder besserer Kontakt zum eigenen Körper möglich wird und so eine Erfahrung von, hey, vielleicht bin ich ja basically richtig und genau so gut, wie ich bin, dass halt so ein Weg dahin oder so eine Möglichkeit dafür eröffnet wurde. Und da wir über Sexualität geredet haben und das einfach, also unter anderem, wir haben auch über ganz viele andere Dinge geredet und das aber natürlich für die Identitätsbildung von Jugendlichen ist einfach sexuelle und geschlechtliche Identität total wichtig. Also für die meisten ist es sogar am allerwichtigsten in dem Alter. Und deswegen mussten wir halt auch ein Wort finden. Und es gab kaum aussprechbare Worte. Es ist wirklich so, dass in jeder Gruppe, also es haben sich nicht alle getraut, ein Wort auszusprechen, zu sagen, zu benennen. Und ich habe überhaupt nicht so gedacht, wir müssen jetzt ein neues Wort entwickeln oder so, sondern mir war das eigentlich egal. Ich habe auch mit Mumu oder was weiß ich, Wunderland oder was die mir vorgeschlagen haben, gearbeitet. Aber man merkt natürlich, dass es für die Jugendlichen selber wichtig ist, ein Wort zu haben, was sozusagen ernst genommen wird. Und so Kinderwörter, so Muschi, oder das wird halt, das ist ja kein richtiges Wort. Das ist eine Kinderbezeichnung, ne? So, das ist was Kindliches. Und deswegen habe ich das Wort irgendwann vorgeschlagen. Und es ist einfach extrem gut angenommen worden. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, hey, lass das Wort benutzen, sondern ich habe gefragt, welches Wort möchtet ihr benutzen? Warum benutzen wir bestimmte Worte nicht? Warum sind bestimmte Worte schmerzhaft, gewaltvoll und tun auch Menschen so richtig regelrecht im Körper weh? Und wie wäre es denn mit diesem Wort? So, ich habe übrigens an dieses Wort gedacht. Wie gefällt euch das? Wir haben das auch evaluiert in einem Projekt. Und es war halt so, dass die Jugendlichen vor dem Workshop 20% haben überhaupt ein Wort genannt und nach dem Workshop haben 75% ein Wort genannt und davon die meisten, also wirklich die allermeisten 90% das Wort Vulvina. Und mir wurden auch die Rückmeldungen gegeben von SexualpädagogInnen, von allen möglichen PädagogInnen, SozialpädagogInnen, LehrerInnen, dass die Jugendlichen ein Wort haben, dass sie etwas haben, was aussprechbar ist. So ähnlich aussprechbar wie zum Beispiel das Wort Penis, was halt einfach ein aussprechbares Wort ist.
Ich kenne das so, dass in so Klassen natürlich eine krasse Dynamik auch ist, so Jungs-Mädchen-Aufteilung. Wie haben die Menschen, die jetzt bei sich selber keine Vulvina gesehen haben, das Wort angenommen?
Diese binäre Aufteilung ist tatsächlich ja auch in den Ministerien zum Beispiel, und die Projekte, die ich geleitet habe, waren vom Gesundheitsministerium NRW zum Beispiel finanziert und gefördert, beziehungsweise zum Teil auch sogar beauftragt. Ich habe auch ein Projekt für männlich markierte Jugendliche durchgeführt, und alle Worte beziehungsweise Umstände, auch zum Beispiel die Aufklärung darüber, dass es gar kein Jungfernhäutchen gibt. Also es gibt halt wahnsinnig viele Mythen, die Menschen in zwei Schubladen einsortieren. Und die eine Schublade wird so als schwach und mit im Schmerz und so weiter konstruiert, und also in der Extreme, und die andere als gewaltvoll und übergriffig. Für die männlich markierten Jugendlichen war das super erleichternd. Die waren einfach nur glücklich, weil die haben nämlich auch keinen Bock, irgendwem ständig wehtun zu müssen, ständig gewaltvoll sein zu müssen. Also so eine Gesamtherrschaft, so eine vorgespielte, das ist ja, entspricht null der Realität, entspricht null den Fähigkeiten, Ressourcen, Möglichkeiten von irgendeinem Menschen, und es ist halt einfach nur Stress. Und es ist also entstressend für alle.
Das Wort hast du jetzt erstmal mit sehr viel Jugendlichen verwendet. Wenn ich so dein Buch anschaue, dann ist es natürlich voll locker geschrieben, aber ich frage mich, an wen das eigentlich so gerichtet ist.
Das Wort ist tatsächlich in Gruppen von Jugendlichen entstanden. Es ist aber auch schon in Gruppen von Erwachsenen überprüft und evaluiert worden, weil ich während dieser ganzen Projektjahre immer nicht nur mit Jugendlichen gearbeitet habe, sondern auch erwachsene MultiplikatorInnen fortgebildet habe und auch dort die Evaluation stattfand. Jetzt arbeite ich nicht mehr sexualpädagogisch, sondern therapeutisch und supervisorisch, und ich arbeite vor allem weiterhin, um intersektionale Perspektiven zu stärken, mit Menschen mit Intersektionalitätserfahrung und Rassismuserfahrung oder auch mit Organisationen, die gerne rassismussensibel und intersektionalitätsbewusst arbeiten möchten. Und ich habe einfach in dieser Arbeit so viele Begegnungen, und ich erlebe so oft, wie stark Strukturen, gesellschaftliche Strukturen auf Einzelpersonen wirken. Das Buch ist für Erwachsene, junge Erwachsene, aber auch ältere Erwachsene mit Intersektionalitätserfahrung vor allem. Und es ist aber auch gleichzeitig für alle Menschen, die ein gerechtes Leben wollen. Es basiert sozusagen darauf, dass wir die Gesellschaftsstrukturen anerkennen, mit denen wir leben alle, und hat sozusagen verfolgt die Vision, dass wir gleichwertig und gleichberechtigt leben können und dass wir eben von unterschiedlichen Punkten auf das gleiche Ziel hinsteuern.
Und zwar warst du ja jetzt vor nicht so langer Zeit, vor ein paar Wochen, auf der Leipziger Buchmesse und hast da auch eine Lesung gegeben. Wie war da das Feedback? Wie ist es bei der ZuhörerInnenschaft angekommen?
Schön. Also es gibt ja schon so Mentalitäten von Menschen in Städten. Und ich finde halt, also wenn du mich so fragst, in Köln zum Beispiel, da quatschen die Leute mehr rein oder rufen so. Und in Leipzig habe ich auch schon Workshops gegeben, wo ich so verunsichert war, weil die Leute so ruhig sind und zuhören und konzentriert vielleicht sind und ich so wenig in den Gesichtern lese, gefällt es euch nicht und so. Das war auch so auf der Lesung, aber die Lesung war sehr, sehr gut besucht, also es war sehr, sehr voll. Wir haben auch die Rückmeldung bekommen, dass die Bühne überhaupt noch nicht so voll war, was mich natürlich freut. Also es war ein sehr großes Interesse, und danach kamen auch sehr viele Menschen zu mir, waren voll süß, tolle Rückmeldungen und haben auch Bücher gekauft und sich die signieren lassen und mir auch Dank, Freude und Begeisterung ausgedrückt. Also ich würde sagen, das war sehr schön.
Du hast bei dem Verlag Stolze Augen Books veröffentlicht. Wie kamst du denn an den Verlag?
Ich kenne den Verlag. Ich habe da schon mal ein Buch veröffentlicht, nämlich das Samira und die Sache mit den Babys Buch. Das ist ein Aufklärungskinderbuch. Also dieses Buch Samira und die Sache mit den Babys hatte ich vorher in einem anderen Verlag, in einem weißen Verlag mit einer weißen Zeichnerin, schon bereits fertiggestellt und habe sehr, sehr krasse, wirklich schlimme, übergriffige und rassistische Erfahrungen machen müssen. Das ganze Projekt abgebrochen, also das Buch war fertig, das war richtig krass, war selbst gezeichnet, aber es war so schlimm, also wie mein Text sozusagen zerfetzt wurde, wie meine Expertisen nicht anerkannt wurden, wie mir nicht zugehört und nicht geglaubt wurde. Es war so richtig schlimm. Und dann habe ich das Buch halt mit stolzer Augenbuchs rausgebracht und habe da so wirklich krasse Erfahrungen gemacht. Also wie viel Wertschätzung und Liebe und Respekt mir als Autorin entgegengebracht wird. Auch zum Beispiel, also beim Rosina-Buch war so das Lektorat natürlich nochmal viel umfangreicher als bei dem Kinderbuch. Und es war so respektvoll und würdevoll und klar und schön, also lehrreich für alle. Und ich kann einfach nur sagen, ich habe da die Möglichkeit, wirklich frei zu schreiben und ich kann mich darauf konzentrieren, für Menschen mit Intersektionalitätserfahrung zu schreiben und auch als Person mit Intersektionalitätserfahrung aus meiner Perspektive und muss mich nicht die ganze Zeit um die Ängste der Mehrheitsgesellschaft kreisen und darauf eingehen und mich darum bewegen. Und das heißt, auch wenn es ein kleiner Verlag ist, der natürlich weniger Ressourcen hat, das ist mir total klar gewesen, da habe ich auch drüber nachgedacht, habe ich mich einfach dafür entschieden, weil das schon einfach so kostbare Aspekte sind.